Almuts Pausentee, der RND Fußball Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee und Roman, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass wir nächstes Jahr eine WM mit 48 Mannschaften nicht ohne Deutschland, sondern mit Deutschland bewundern dürfen. Du dich auch.
Hi Almut. Natürlich. Ich habe das dann ja auch in den vergangenen Tagen verfolgt, live vor Ort. In Luxemburg hat man sich noch große Gedanken gemacht, ob diese WM wirklich mit Deutschland stattfinden sollte oder nicht lieber doch mit Luxemburg. Was eher Pressing-Verhalten angeht. Nein, und dann natürlich gegen die Slowakei. Ich glaube, wir hatten auch geschrieben und ich habe es auch vielen vorher gesagt. Ich habe auch so einen Zettel reingeworfen in der Media Lounge vor dem Spiel und da stand ein 4:1 für Deutschland drauf. Ein Kollege, ich grüße den einfach mal, Dominik
Aber
Rosing.
Aber wie konntest du denn 4:1 tippen, wenn dein Hot-Take ist, dass es kein Gegentor gibt? Also das ist jetzt schon...
Ja, da kommen wir später nochmal drauf zurück, ja. Das stimmt natürlich. Aber Dominik Rosing von Focus Online hat tatsächlich vor meinen Augen, 2-3 Minuten nach mir, einen Zettel reingeworfen, auf dem drauf stand, Endstand 6:0, Halbzeitstand 4:0.
Stark.
Also da muss ich sagen, das ist ein doppelter Hot-Take eigentlich. Hast
das
recht,
waren 5
klar,
Punkte.
Eigentlich, oder 6. Eigentlich hätte ich, hast recht, eigentlich hätte ich das Tor weglassen müssen, hätte aber trotzdem nicht gestimmt. Fakt ist, ich war mir sehr sicher, dass das an diesem Abend gab mir das irgendwie das ganze Vorgeplänkel, alles was gesagt wurde, alles was nach Luxemburg gesagt wurde, wie das abgelaufen ist, wie ruhig auch der Bundestrainer irgendwie geblieben ist und wie wenig, was er ja oft sonst tut, polemisch oder so oder lamoyant, dass er dann noch irgendwie Dinge so mal raushaut. All das hat es nach Luxemburg und auch vor der Slowakei nicht gegeben und deswegen war mir das relativ klar, der Slowake wird nicht noch einmal über sich hinauswachsen und hat dann ja auch echt Angsthasenfußball vor dem Herrn gespielt in Leipzig.
Ja, also so viele Torchancen hatten sie nicht. Bei einer hat man ein bisschen gezittert, ansonsten war das sehr souverän.
Aber sag mal kurz, Oliver Baumann, mal Hut ab, wie er diesen Ball hält, der war zweimal abgefälscht, fällt dann pingpongmäßig 5,5 Meter vor ihm runter, dann schließt der Slowake ab und der taucht, ja, er muss ja 4-5 Mal reagieren quasi. Und taucht dann unten in die Ecke ab, aus sehr, sehr kurzer Distanz, war relativ stramm geschossen. Also ich fand es schon eher ein Nachweis ausgezeichneter Torwartqualität bei ihm in der Sekunde.
Ja, dass er jetzt 4-5 Mal reagieren musste. Ja, er ist einmal auf dem Boden gewesen und ist wieder aufgestanden. Und danach, wenn man von reagieren spricht, bin ich ja auch sehr froh, dass es ja ein Torwart ist, der nicht unbedingt spekuliert und schon vorher Bewegung macht, sondern dass er reagiert. Ansonsten hat er den Schuss nicht gehalten, aber... Ja, spricht für seine Qualität, war auch aus kurzer Distanz, dass er den dann noch da um Pfosten rumkriegt. Und vor allem war es halt auch wichtig, ne, beim Stand von 1-0.
Eben, das wollte ich nur noch mal an der Stelle sagen. Wir haben uns ja auch häufiger mal kritisch geäußert über die Lage, oder ich wahrscheinlich noch kritischer als du, weil du es ein bisschen mit mehr Fachwissen dann auch begleitest. Aber ich sag mal so ein bisschen dieser Weltklasse-Torhüter, der einem abgeht bei Deutschland im deutschen Tor, hat man gesehen, auch mit Ball am Fuß hat er auch schon den einen oder anderen Schritt noch gemacht. Und du sagst es, die wichtige Aktion hat er halt gehalten. Und das musste auch erstmal in der Situation machen. Und das war, fand ich jetzt keine 0-15-Parade, weil da musst du schon erstmal unten hinkommen dann aus der Distanz.
Das definitiv, auf jeden Fall. Aber ich glaube, über den Baumann können wir auch nachher nochmal sprechen. Jetzt, bevor ich es vergesse, wollte ich noch eine Anekdote erzählen und dann kommen
unbedingt.
Wir sowieso noch mal Richtung WM-Quali zurück. Da gab es ja so einiges, also, worüber wir sprechen müssen. Aber ich habe nämlich auch mal in meinem Köpfchen geforscht, was bei mir sich assoziiert mit Slowakei. Denn wir haben tatsächlich auch mal WM-Qualifikation gegen die Slowakei gespielt. Wir haben tatsächlich auch mal 6:0 gewonnen. Damals,
gibt es gar nicht.
Ja, damals aber in der Slowakei. Zu Hause war es ein 9:1, aber in der Slowakei haben wir 6:0 gewonnen. Und das war im November 13 und ganz schön ist gewesen, wir hatten in dieser Länderspielmaßnahme 2 Auswärtsspiele, das heißt erst in der Slowakei und danach sind wir nach Kroatien geflogen. Und ja, in der Slowakei war schon der Platz nicht so toll, aber Kroatien hat danach echt alles getoppt. Das war sowas von kurios, also wir hatten das Abschlusstraining, alles war super, waren auch noch, ja, weiß nicht, gefühlte 15 Grad, also schön für November. Und dann sind wir am nächsten Morgen aufgestanden und ich guckte aus dem Fenster und dachte, mich tritt ein Pferd. Es lag plötzlich Schnee, obwohl es am Tag vorher noch so, wir haben ein T-Shirt trainiert. Ja.
Okay, das ist Wetterumschwung.
Totaler Wetterumschwung. Also wir haben dann unter Silvia Knight ja zur Aktivierung im Schnee mit Turnschuhen so ein bisschen Eckchen, also so 5-gegen-2 gespielt. Viele Fußballer kennen das ja. Ja, und dann ging's ins Stadion zum Spiel. Und durch diesen Schnee war dieser Platz dermaßen durchgeweicht, dass man darauf fast nicht spielen konnte. Naja, aber eigentlich das Lustigste, was noch kam, wir sind dann zurückgeflogen und zu der Zeit hatten wir glücklicherweise auch einen Charterflug von Kroatien zurück. Und weil Anja Mittag in der Slowakei ihr 100. Länderspiel gemacht hatte und Tabea Kemme ihr Debüt in Kroatien bei dem hässlichen, durchgematschten Platz gegeben hat, sind die beiden dann als Stewardessen durch den Gang gelaufen und mussten alle im Flieger bedienen. Und das war ein schöner Ausklang des Länderspieljahres. Und wir haben die Stewardessen häufiger mal mit ihrem Wägelchen durch die Reihen geordert.
Okay, das ist natürlich eine super Geschichte. Wer war die bessere Kellnerin, Stewardess, Tabea?
Die haben sich beide wunderbar ergänzt. Also sie haben sich gegenseitig immer Sprüche gedrückt, haben sich beide so eine kleine Schürze umgebunden und haben dann alle mit Getränken versorgt.
Bei der einen gab's Mittagessen und bei der anderen kämische Kuchen, oder?
Ja, die andere hat dann nachher die Polster durchkämmt, damit keine Kuchenkrümel bleiben vom Mittag.
Okay, kämmische Kuchen kennt man, ja, weiß ich gar nicht, in Deutschland weit wahrscheinlich nicht, das ist Nein. Ja so eine süße Speise aus dem Norden. Ja, nee, sehr, sehr lustig, aber Charterflug, da bimmelt's jetzt und schlechter Platz auch, da hattest du doch letzte Woche in der letzten Folge auch erzählt,
da habe ich Rumänien gehabt, genau.
Und das war aber damals was dein allererster Charterflug.
Damals war es mein erster. Und danach sind wir dann häufiger mal irgendwo hin gechartert. Das war sehr schön. Das mal soweit zu einer kleinen Anekdote mit Slowakei-Assoziation.
Ja, das ist sehr schön. Und dann noch das mit dem gleichen Ergebnis und dann noch mit Service an Bord. Sehr schön. Ja, dann lausche ich jetzt mal und bin mal ganz Ohr. Was du rausgetan hast.
Eigentlich, ich habe überlegt, was für ein Thema man nimmt und also wir mussten jetzt nochmal so über die letzten Spiele in der Quali sprechen. Also zum einen, wir haben schon drüber gechattet, Curaçao hat es geschafft.
Da haben wir schon drüber gesprochen, vor ein paar Wochen, ne?
Genau, da haben wir über Dick Advokat gesprochen, der die
nicht
ganzen...
Nicht dabei gewesen, ne?
Denn, genau, krank, wegen eines Notfalls, glaube ich, in der Familie irgendwie.
Familiäre Gründe, habe ich gelesen,
genau,
ja.
war nicht da, aber...
gelesen, dass...
Curaçao mit ihren 156.000 Einwohnern, das
also
kleinste oder das einwohnerschwächste jemals qualifizierte Land für eine Weltmeisterschaft, hat es geschafft und auch mit Spielern, alle, die nicht auf Curaçao geboren sind, sondern alle in Holland. Aber es ist nachher egal. Sie haben es geschafft. Auch nächste, bitte, ja?
Ich habe jetzt gelesen, dass viele bezeichnen sie einfach als Niederlande 2. Also Niederlande ist qualifiziert.
Aber sie gehören ja auch zum
2.
Königreich der Niederlande. Von daher
so ist es.
Passt
ja,
das.
Ja, das passt total. Ich habe mich auch gewundert, dass Kap Verden, die ja auch zum ersten Mal dabei sind, dass die mehr Einwohner haben als Curaçao. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe auch Kap Verde für ein relativ kleines Land gehalten. Aber ich glaube, selbst die sind größer als Island, also haben mehr Einwohner als Island.
Ja.
Das war mir jetzt nicht so bewusst. Und dann hat man ja mit Jordanien und Usbekistan auch noch Neulinge dabei aus dem asiatischen Raum, die schon länger qualifiziert sind. Und Curaçao, das wollte ich jetzt noch einmal dazu sagen. Ich bin im Januar schon seit Monaten schon gebucht auf Aruba und das ist ja eine dieser drei ABC-Inseln, zu der eben C Curaçao auch gehört, auf den Niederländischen Antillen. Und ich werde mir, glaube ich, mal den Spaß erlauben, das ist Anfang Mitte Januar, auch mal rüber zu jetten oder wie auch immer und mich mal in Curaçao umzugucken und mal zu gucken, ob da noch oder schon das Fußballfieber ausgebrochen ist.
Ja, das wird da bestimmt erst richtig ausbrechen.
Wird Wahnsinn. Richtig losgehen erst, ne?
Richtig Wahnsinn. Und noch ein Teilnehmer mit einem Kuriosum. Haiti hat es ja auch geschafft, aber da hat der Trainer ja erzählt, dass er noch nie auf Haiti war, weil da ja solche Zustände herrschen, dass ja auch die Heimspiele gar nicht auf Haiti ausgetragen werden. Also das habe ich auch noch nicht gehört, dass man Trainer eines Landes ist und das theoretisch noch nie gesehen hat. Aber man sich trotzdem für die WM qualifiziert.
Wenn die Heimspiele dort aus gegebenen Gründen, man ahnt es ja nur oder weiß es nur im Entfernten, dass das da ein bisschen schwierig ist, dass es dann nicht stattfindet, denn dementsprechend sind die, ich weiß nicht, wo spielen die denn dann alternativ, auf anderen Inseln?
Ja,
oder?
Die haben, glaube ich, auf Jamaika gespielt.
Apropos Jamaika, die sind ja eben durch ein 0-0 gegen Curaçao nur Zweiter geworden. Und dann ist der Trainer da erstmal zurückgetreten, weil er gesagt hat, ich übernehme da die volle Verantwortung für.
Er möchte ein Beispiel sein, dass man Verantwortung übernimmt. So, glaube ich, hat er es formuliert.
Ist das jetzt die Überleitung zu Julian Nagelsmann, wenn er es nicht geschafft hätte?
Nein, ist es nicht. Nein, es geht wirklich so ein bisschen um Auswerten, was in WM-Quali alles los gewesen ist, weil du hast ja auch schon gesagt, Jamaika hat es in die Qualifikation geschafft, die außerhalb von Europa mit Playoffs noch stattfindet. Und auch da sind noch Suriname und Neukaledonien neben Bolivien, Irak und Kongo dabei. Also es werden zwei Mannschaften von diesen sechs werden noch zur Weltmeisterschaft fahren. Ich bin total fasziniert auf der einen Seite, auf der anderen Seite.
Und vier europäische, ne?
Und vier europäische, genau. Wir haben ja noch eine große Qualifikation. Und da gibt's ja auch so eine tolle Geschichte, finde ich zumindest, von denen, die die Qualifikation geschafft haben. Was war denn, hast du den Post gelesen vom Airport aus Dublin? Dass sie sich
natürlich plötzlich
zu Troy Parrott.
Ich hab auch Videos gesehen vom Dublin Airport, wo die Leute, von denen ich nicht wusste, also ich war, Nordirland habe ich jetzt gesehen, Irland habe ich privat letztes Jahr, glaube ich, zweimal gesehen und hatte es immer nicht so auf dem Schirm, dass die so fußballverrückt sind. Sportverrückt, ja.
Ne? Doch, also Irland, glaub, klar.
Rugby.
Und
so, Hurling ja. Oder was die da alles machen. Aber Fußball, ja, klar, irgendwie die irischen Fans immer auch Kult, alles verstanden. Aber die haben die Pubs abgerissen, die haben den Airport abgerissen und umbenannt. Ja, aber was ist das für eine Geschichte? Troy Papagei, alias Troy Parrott, hat einfach 5 Tore in 3 Spielen geschossen, damit Portugal besiegt und Ungarn besiegt hintereinander. Und das letzte Tor dieser 5 war ein 90. plus 7, glaube ich.
Mhm. 90 plus 6, 90 plus 7, irgendwie sowas, ja. Aber der Wahnsinn.
Nach einem langen Ball des Torwarts, der punktgenau auf den 16er, also oder auf die 16er-Grenze oder dahinter fliegt, sodass der irische Mitspieler von Parrott nur noch den Fuß hinhalten muss, er den Kopf so zum Verlängern, also perfekt auch zugespielt. Und ich glaube, der Torwart hat auch eine einige Zeit bei Liverpool gespielt. Mir fällt gerade sein Name nicht ein, der irische Stammkeeper. Der war, glaube ich, zweiter oder dritter Torwart bei FC Liverpool. Ich glaube, er spielt bei Brentford oder so. Hat es eingeleitet und Parrott auch danach Tränen-Interview gegeben und tolle Geschichte.
Ja, dem wird auf jeden Fall irgendwo mal ein Denkmal gesetzt, falls sie sich dann jetzt auch noch in der Qualifikation für die WM durchsetzen sollten.
Das ist der Unterschied zum Beispiel zu den Schotten.
Ich wollte auf die nämlich auch noch kommen, was da abgegangen ist.
Dann lass uns doch mal auf der Insel bleiben.
Aber da merkt man doch schon mal wieder, wie diese WM-Qualifikation infiziert, also wie man sich doch jetzt schon nochmal weiter freut. Also ich liebe das ja sowieso, aber wer hätte das gedacht? Die Dänen komplett überlegen und trotzdem haben sie in der dritten Minute zurückgelegen und ey, hast du schon mal einen Fallrückzieher gesehen, der in einer solchen Höhe ausgeführt wurde? Da konntest du ja nicht mal mit dem Kopf rankommen.
Habe ich. Cristiano Ronaldo bei Juventus.
Ja,
Champions
doch.
League.
Stimmt, einmal hat er auch so einen... War der genauso hoch? Ich fand das... Also vielleicht kam es mir auch nochmal durch die Atmosphäre anders vor, aber als ich das gesehen habe, der hat ja mit dem Fuß auf gefühlten 2,50 Meter Höhe.
Und Gareth Bale bei Real Madrid.
An den kann ich mich nicht erinnern, an den Fallrückzieher.
Schau dir den an, Gareth Bale, Real Madrid, ich weiß nicht, ob es La Liga war, ich meine, es war Champions League eher. Guck dir das nochmal an. Ey, aber das schmälert natürlich nicht, wie in dieser Situation, in diesem Spiel. Ja, und dann auch dieses Tor, das dann am Ende alles besiegelt hat, dieses 4-2 über den
Schmeichel
hinweg aus 50 Metern. Du spielst wirklich um Leben und Tod quasi. Klar, du führst irgendwie schon 3-2, aber du weißt, wenn der Ball irgendwie zum Torwart kommt und er schießt den nochmal nach vorne und du kassierst es 3-3 und dann sauber schön einmal über den Scheitel, über Schmeichels Scheitel quasi rüber.
Aber ich finde ja vorher das auch schon verrückt, dass Schottland macht das 3, dann macht er in der dritten Minute das 1-0. Hat danach gefühlt gar keine Torchance mehr. Dänemark macht nur durch einen Elfmeter den Ausgleich. Also kugeln sich da irgendwie so hin bei 80% Ballbesitz. Dann kriegt Dänemark die gelb-rote Karte und du denkst, ah, jetzt kippt das Spiel. Aber es geht eigentlich genauso weiter, dass Dänemark weiter im Ballbesitz ist und nach vorne spielt. Und trotzdem schafft es Schottland, das Ding dann 4-2 zu gewinnen. Also,
ja,
wow.
Aber die Schotten haben erstmal zwei Führungen erstmal verzockt. Also das 1-0
ja.
Und dann ja auch in Überzahl noch das 2-1 verzockt nochmal. Ehe dann 3-2, 4-2 gefallen sind. Und die Erasmus Christensen hat den Bärendienst seinen Dänen dann letztlich erwiesen. Der Frankfurter, indem er da die gelb-rote kassiert. Ja, die Dänen müssen den Umweg gehen. Und das sind ja spannende Konstellationen. Also was man sehen könnte, sind ja diese vier Töpfe, sind ja jetzt bekannt. Also die vier Töpfe nicht für die WM, sondern für die WM-Playoffs. In dem obersten Topf dann unter anderem mit Italien, in dem hintersten Topf, weil in der Quali, glaube ich, ohne Sieg und mit nur ein oder zwei Punkten Schweden, aber als Nations League-Nachrücker, sozusagen vier ja durch die Nations League dann nachgerückt, diese Möglichkeit gab es ja mal rein theoretisch bei San Marino, falls du dich erinnerst. Dann sind da ja. Die Rumänen da unter anderem noch vorbei. Das hattest du mit San Marino einmal vor ein paar Wochen auch im Podcast erwähnt. Aber jetzt ist es dann unter anderem möglich, was ich vom Namen her krass finde, ey, so Italien, Schweden in diesen Halbfinals der Playoffs. Es gibt ja dann diese vier Wege, wo sich dann die jeweils zwei Halbfinalisten durchsetzen und dann am Ende im Finale und am Ende bleiben vier über, ne?
Könnten ja in die Gruppe mit Italien, Schweden theoretisch auch noch, sagen wir mal, Irland und Wales oder Irland und Polen reinkommen. Also dann hast du eine Gruppe, die auch eine normale Qualifikationsgruppe schon dann hart wäre, und dann ist es noch in den Playoffs so eine Gruppe, und in anderen ist es dann vielleicht also ohne böse sein zu wollen, Nordmazedonien, Kosovo, Slowakei und Ukraine. Also ist dann...
Ja, das wäre natürlich ostlastig auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Es ist aber auch jetzt interessant, ich weiß nicht, ob du noch darauf kommen wolltest, aber weil wir gerade schon bei den Playoffs auch in Europa sind, nachdem wir ja die außereuropäischen Playoff- oder Quali-Runden quasi, oder Quali-Runde, die noch ansteht, angesprochen haben. Es kommen jetzt ja dann noch zwei aus dem Rest der Welt sozusagen und vier Europäer weiter. Aber Chris Kramer hat sich ja darüber beschwert nach dem Deutschland-Slowakei-Spiel. Wie kann es sein, dass von 48 nur 16 Europäer sind? Wo ich so denke, das ist immer noch ein Drittel der Teilnehmer kommen aus Europa und zwei Drittel aus allen anderen. Also ich würde die Perspektive, Chris Kramer in allen Ehren als Experte, aber er hat auch sehr, sehr viele Dinge, kluge Dinge auch gesagt, warum die Deutschen gegen die Slowaken so gut funktioniert haben, also fachlich vollkommen auch nachvollziehbar zu sagen, der Ball muss in die gegnerische Hälfte, der darf nicht so lange beim Baumann und beim Tarn, beim Schlotterbeck hin und her gespielt werden. Aber die Aussage fand ich irgendwie
Vor allem
schräg.
Hat er sie nicht nur einmal gebracht, sondern mehrfach, also vorm Spiel, nach dem Spiel, und er hat da ja sehr drauf beharrt, dass die Europäer mehr Platz haben müssen. Ja, wenn man das jetzt liest, ne, würde man vielleicht lieber direkt Irland dabei haben als Neukaledonien, aber
Ich nicht.
Das macht ja halt auch irgendwie den Reiz aus. Und wenn man sich überlegt, 16 Mannschaften, das war früher eine ganze Europameisterschaft.
Den Gedanken hatte ich in dieser Sekunde und dachte auch, jetzt sind es 24, wir beschweren uns, 24 bei einer EM ist zu viel, da kommen 3, 4, 5 Mannschaften, die sind ohne Chance. Das wird jetzt bei der WM auch so sein.
In meinem Alltag bin ich ständig im Auto unterwegs. Spiele beobachten, Auftritte, Meetings und natürlich auch privat. Mein Auto ist quasi mein zweites Büro. Und was nervt richtig beim Fahren? Genau, wenn irgendwas auf der Scheibe ist und die Sicht erschwert. Dreck und Blätter? Kein Problem. Scheibenwischer und weg. Aber dann gibt's da diese kleinen fiesen Dinger, bei denen das einfach nichts nützt. Nämlich Steinschläge. Sieht klein aus, kann allerdings schnell zum Problem werden. Dazu habe ich neulich mit einem Carglass-Mitarbeiter gesprochen und er meinte nur ganz entspannt, nicht warten, direkt fixen. Sonst kommt Dreck rein und das Ding reißt schneller, als du denkst. Also habe ich's ausprobiert. Online einen Termin gewählt, Kennzeichen rein und Wunschzeit gebucht. Super easy. Und mein Termin war sogar an einem Samstag. Halbe Stunde nach Ankunft war ich wieder auf der Straße, Scheibe stabil, Sicht wieder top. Und das Beste daran, ich musste nichts zahlen und mich um nichts weiter kümmern. Die Kaskoversicherung hat das einfach übernommen. Danke dafür. Also Leute, wenn euch mal was auf der Scheibe stört und sich nicht wegwischen lässt, denkt an Carglass. Denn
Carglass repariert, Carglass tauscht aus.
Also meine Wunschgruppe, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, weil die Töpfe ja noch nicht zu 100% stehen, aber meine Wunschgruppe wäre, dass die Deutschen mal mindestens einen dieser Cap Verdes oder Curaçaos, und das geht ja auf jeden Fall, die werden ja auf jeden Fall Top 4 sein, dass die Deutschen hätte ich gerne in der Gruppe mit einem attraktiven Playoff-Qualifikanten, also lass das gerne mal die Italiener oder so sein, das würde ich echt cool finden, oder auch eine anderen Top-Nation, die eben möglich sind, weil nicht Top 1. Dann gerne eine afrikanische Mannschaft, die echt guten Fußball spielt. Man hat sich auch Elfenbeinküste als Testspielgegner ausgesucht für den März in Stuttgart dann. Und dann gerne so einen
Exoten.
Ja, so einen Exoten, ja. So einen exotischen kapverdischen Gegner oder Curaçao. Und dann finde ich es wieder charmant, dass es 48 sind. Und doch nochmal 16 mehr als sonst. Und dann bitte auch nicht 16 neue aus Europa. Was soll das denn? Oder noch 8 neue, dass die Hälfte dann aus europäischen Mannschaften besteht. Das fände ich nicht im Sinne der Weltmeisterschaftsarithmetik.
Mensch, du bist aber heute hier auch Arithmetik. Ja, sehr schön. Also, aber wir können ja nochmal aufs deutsche Spiel kommen. Was es da noch für Erkenntnisse gab, bevor wir uns dann nochmal dem Olli Baumann zuwenden. Ein paar Minuten haben
doch,
wir ja
auch nochmal.
Noch. Ja, nur ganz kurz müssen wir ihn ja zumindest nochmal loben, was am, ne, mit Jubiläum in der Nationalmannschaft und auch am, was am Wochenende ansteht. Aber.
Das wusste ich jetzt nicht. Das wollte ich da natürlich vorne nicht vorwegnehmen, aber ich kenne dein Thema.
Ist alles gut. Du, wir, heute ist es so ein kleiner Rundumschlag, denn auf den viele eingehauen haben, Florian Wirtz mit zwei richtig tollen Vorlagen auf Sané. Also Sané auch sehr gescholten und die beiden im Duo haben wunderbar funktioniert, wenn man sich an das 3-0 und an das 4-0 erinnert. Und auch ein Wolte Made, also das, ich hätte nicht vor einem Jahr gedacht, dass der mal zu so einem Sieggaranten wird.
Das hat keiner auch noch, vor 9 Monaten hat das noch keiner gedacht. Im Februar 2025 war er beim VfB Stuttgart nicht nominiert, als es darum ging, in der Champions League gegen PSG, ich weiß nicht, ob wir das schon besprochen haben, auf jeden Fall in der Champions League nicht Teil des Kaders, als es darum ging, gegen PSG irgendwie vielleicht doch noch die nächste Runde zu erreichen in der letzten Vorrundenpartie oder Liga-Phasenpartie.
Ja, und jetzt ist er in der Qualifikation eigentlich einer der entscheidenden Männer gewesen, denn da vier Tore beizusteuern. Und auch solche wichtigen wie jetzt das 1-0, natürlich auch eine grandiose Flanke von Kimmich, aber du musst ja auch erstmal dich da so frei laufen, frei stehen. Und
ich glaube, er hat sich, also in der Mixzone später, als wir da standen, hat er sich sehr, sehr lange geäußert und gesagt, hä? Ich stand da so alleine? Ich weiß gar nicht, wo die anderen waren.
Es war wirklich keiner da.
Das war, also es gab so eine lustige Slow-Mo.
Vielleicht waren die Slowaken schon im Flieger und haben Stewardess gespielt.
Könnte sein, ja, könnte sein. So also eine lustige Slow-Motion. Slowakei Motion, wo diese sechs so daneben stehen und da
Slova
über denen
Motion,
so
wenn dann.
Slova Motion, da ratterten so diese Ladebalken über diesen sechs Slowaken, die einfach so im Halbrund um wollte mal rumstanden und so kurz, okay, wir müssen einmal nochmal kurz Batterien aufladen oder was. Der sehr frei steht und der schießt ja wirklich das entscheidende 1-0 gegen Nordirland, beide Tore gegen Luxemburg, inklusive des entscheidenden und wichtigen 1-0s und das 1-0 gegen die Slowakei. Damit also 4 deutsche Tore in Folge und ist damit aber zwar bester Torschütze, aber nur zweitbester Scorer. Es gab nämlich einen, der in dieser WM-Quali noch deutlich mehr Scorerpunkte gesammelt hat.
Ich muss es gerade mal selber überlegen, wer alles so getroffen und nicht. Ist das Sané? Nee.
Joshua Kimmich.
Stimmt, der hat ja mit seinen
Tore,
Ecken.
6 Vorlagen.
Mit seinen Ecken und so weiter. Ja.
Ja, Ecken, Flanken, Steckpässe. 3 Tore, 6 Vorlagen.
6 Vorlagen, das ist krass. Bin bei ihm schon fast durcheinander gekommen, ob er das alles immer in Freundschaftsspielen und bei Bayern oder ob er das wirklich auch bei den Länderspielen gemacht hat, weil er tatsächlich in den letzten 3-4 Monaten so ein Dreh- und Angelpunkt war, sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft.
Das ist Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Schon immer, aber er hat es nochmal
getoppt.
Mehr unter Beweis gestellt, ja, weil klar auch ist, es sollte jetzt klar sein, der muss da rechts hinten spielen, weil er da einfach der Beste ist und weil er trotzdem Einfluss nimmt aufs Spiel, vielleicht besonders Einfluss nimmt aufs Spiel, weil er trotzdem auch nach innen rücken kann, auch vielleicht nicht in jedem WM-Spiel, wenn wir jetzt mal über ein hypothetisches WM-Achtelfinale, WM-Viertelfinale nachdenken, ja, weil das halte ich nach dem, was sie auch jetzt gezeigt haben und wie viel Potenzial mit Musiala, mit Havertz dann am Ende auch in dieser Mannschaft steckt, mit einem vielleicht Prime Sané noch einmal, mit einem stabilen vielleicht Goretzka plötzlich wieder. Also da steckt schon auch viel drin und die viele, viele frische
Goretzka
neue Blut.
Goretzka auch schon wieder mit einer Vorlage beim Spielen.
Und was für einer sehr, sehr guten sogar noch dazu. Das heißt, Kimmich von der Position weg als Kapitän und auch Schlotterbeck hat man nochmal gesehen. Ich finde, für Antonio Rüdiger wird es wahnsinnig schwer bei der WM.
Ich sehe überhaupt gerade gar keinen Bedarf, dass er zurückkommt, weil das halt sehr gut funktioniert mit Tah und Schlotterbeck.
Vizekapitän ist er halt, das ist ein Fakt. Und
aber da hat ja Olli Baumann auch bewiesen, dass er das ausfüllen kann.
Ja, für ein paar Minuten auf jeden Fall. Er hat sich auch im Kicker-Interview lang dazu geäußert bei den Kollegen, wo er nochmal gesagt hat, naja, ich bin halt niemand, der das jetzt fordert, aber bevor wir auf Baumann zurückzukommen, um noch einmal das abzuschließen, der Gedanke ist ja, 4 potenzielle Startelf-Spieler sind noch out of order. Ter Stegen, Havertz, Musiala und Rüdiger, namentlich genannt. Sehr interessant, hat Nagelsmann an mehreren Stellen, zwar er hat immer von 4 gesprochen oder mehreren, aber genannt namentlich hat er immer nur Ter Stegen, Havertz und Musiala. Also ich bin auf und abseits des Platzes in den letzten Monaten sowieso nicht mehr so überzeugt von Antonio Rüdiger.
Also wir hatten ihn ja auch schon mal im Podcast als Thema mit seinem Ausraster. Also ich war da abseits des Platzes schon kein großer Fan, wie viele mitbekommen haben. Also der hat auch sportlich schon sehr, sehr viel geleistet, aber ich sehe gerade, dass es funktioniert in der Verteidigung, aber du weißt auch nicht, was bis zur Weltmeisterschaft passiert, ne? Also da kann noch an Verletzungen und sonstiges immer was reinkommen und es ist gut, wenn man noch potenziell andere Spieler hat und dann muss man sehen, wie sich die Mannschaft sortiert.
Das kommt ja eben auch erschwerend hinzu, das hat auch der Bundestrainer gesagt. Julian Nagelsmann meinte, also ich kann jetzt nicht voraussehen, was ist in 6 Monaten, was ist in 8 Monaten, was ist in 9 Monaten. Das sind ja sozusagen dann, ne, der März, 4, 5 Monate dieser Zeitraum und dann eben noch darüber hinaus Saisonendspurt, gibt's noch ein Champions-League-Finale, wer ist wie fit, wer spielt wie viel. Er will ja immer, dass viel gespielt wird, gleichzeitig fordert er von einigen, dass sie überhaupt spielen müssen. Kannst gewisse Spieler jetzt schon mal, und das war schon seit September 24, seit nach der EM klar, die werden keine Rolle mehr spielen. Pascal Groß, Robert Andrich, vermutlich auch Niklas Füllkrug. Bei dem einen oder anderen bin ich mir sicherer als bei dann noch anderen. Aber da passiert natürlich noch viel. Aber ich glaube, gewisser jugendlicher Touch, ob der jetzt Uedraogo heißt, um das nochmal aufzugreifen.
Der auch sein Debüt und seine Bude gemacht hat.
Ja, das hören wir gleich nochmal. Oder El Mala, wie auch immer. Ja, und dann Baumann wollten wir irgendwie noch ein paar Worte verlieren, zu Recht.
Ja, absolut zu Recht, denn er macht am Wochenende, er stehst in den elitären Kreis vor, 500. Bundesligaspiel. 500. Also das heißt ja schon alleine, dass man in seiner Karriere nicht oft und auch nicht langwierig verletzt war. Ansonsten schafft man das gar nicht. Und dass er auch als einer der wenigen Torhüter in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren auch sehr jung debütiert hat in der Bundesliga. Er hat ja mit 19 sein Bundesliga-Debüt gegeben und ist seitdem auch, ob jetzt in Freiburg oder in Hoffenheim, dann Stammtorwart gewesen. Und das ist ja auch genau dieses, was wir immer, oder wo wir schon drüber gesprochen haben, wo was wir gefordert haben, dass halt jungen Torhütern die Chance gegeben werden muss, damit sie sich überhaupt dann so entwickeln. Und interessant ist dann auch beim Baumann, dass er jetzt gesagt hat im Interview, er fühlt sich eigentlich so gut wie noch nie, weil die Erfahrung da reinspielt. Und das kann ich auch nur wiedergeben, widerspiegeln. Also ich muss selbst auch aus meiner Perspektive sagen, Erfahrung ist beim Torwart so wichtig. Das gibt dir dann diese nötige Ruhe und diese nötige Entscheidungsfähigkeit. Und da fehlt dir vielleicht dann mal ein paar Prozent Spritzigkeit. Die gleichst du aber dann aus, weil du die richtige Entscheidung triffst und die Erfahrung hast, auf welcher Höhe muss ich dann vielleicht stehen und in welchen Situationen muss ich reingehen. Und dass er dann auch jetzt so direkt sagt, naja, eigentlich bis 40 könnte ich mir vorstellen zu spielen, vielleicht das letzte Jahr irgendwo mich auf die Bank setzen und nochmal das alles mitnehmen, die Atmosphäre. Aber dass er selber auch sagt, ja, ich fühle mich fit, warum nicht? Und ich bin ja gut drauf.
Gleichzeitig sagt er aber auch, er will keine Titel gewinnen, indem er einfach nur auf der Bank sitzt. Das ist ja alles, ne? Also diesem sehr, sehr ausführlichen und sehr, sehr guten Interview bei den Kollegen vom Kicker. Da hat er ja auch wirklich gesagt, ich mache Höhentraining, ich mache diese Augen-Neuro-Geschichten, also sehr, sehr viel Arbeit, die er da investiert, trinkt gar keinen Alkohol. Und dann, lustig fand ich, dass er meinte, ja, wie lässt sich ein Oliver Baumann gehen? Naja, ich esse auch mal einen Burger und einen Döner. Denkst du, okay, wenn das schon gehen lassen ist, dann lasse ich mich eigentlich hinteren Tag gehen. Aber gut, nein, aber genau, und der hat jetzt auch gesagt, ich will diesen Titel eigentlich noch holen, aber eigentlich, klar, mit 39 nochmal ein Jahr als Nummer 2, aber nicht um eine Trophäe zu holen, sondern vielleicht.
Aber er ist doch schon deutscher Meister und Pokalsieger in der U19. Hat doch schon.
Ja, ich glaube, er meint, ja, Issa musste ihm nochmal dran erinnern. Und dann musst du überlegen, mit 19 Bundesliga-Torhüter, dann hat er eine unfassbar lange, lange, lange Zeit Nationalmannschaftsnominierungen bekommen, ohne zu spielen und eigentlich auch nicht mit der Perspektive zu spielen. Denn bei der EM standen wir als Reporter noch dabei und haben gesagt, der Olli Baumann wird in die Geschichte eingehen als der Torwart, der mit den meisten Nominierungen, was weiß ich, irgendwann 49 Nominierungen ohne einzige Minute. Da hat er ja selbst gesagt, ich habe schon gehofft und gedacht, das passiert nochmal. Und jetzt hat er schon nicht nur die 500, die er in der Bundesliga knackt und hat auch die Medaille bekommen für sein erstes Länderspiel vor gut einem Jahr gegen Holland, sondern hat jetzt ja auch schon die Medaille für 10 bekommen.
Ja,
in der
für
10
bekommt man eine neue Medaille. Die nächste gibt's ja erst jetzt, für 25.
Jetzt ist er schon plötzlich, jetzt geht's ganz schnell nach oben. Und jetzt meine Frage, Almut. Wir gehen mal davon aus, Marc-André ter Stegen kommt zurück, ist halbwegs fit, ist aber vielleicht nicht eine unangefochtene Nummer 1 bei einem Top-Club oder ist eine Nummer 1 bei einem Club, wo es vielleicht nicht so gut läuft und er zeigt jetzt ein halbes Jahr keine Top-Leistung. Wir gehen also jetzt mal nicht vom Best-Case Marc-André ter Stegens aus und gehen auch nicht davon aus, Manuel Neuer kommt zurück. Ist Oliver Baumann ein Torwart, mit dem man einen WM-Titel gewinnen kann?
Also ich glaube schon, dass er das ist, dass man theoretisch gewinnen kann. Wenn man sich jetzt Statistiken angucken würde, dann würde man sich vermutlich Marc-André ter Stegen oder Manuel Neuer wünschen, weil er schon in Hoffenheim in seinen Bundesligaspielen oder auch in Freiburg statistisch gesehen sehr viele Gegentore fängt und auch wenige Spiele zu Null spielt. Aber er hat jetzt ja auch gerade unter der Prämisse, dass er gesagt hat, er fühlt sich momentan als der beste Oliver Baumann, den es bis jetzt gegeben hat, bewiesen, wie wichtig er in diesen Quali-Spielen sein kann und dass er auch verlässlich ist. Und das ist ja nachher das, was zählt. Nicht, was in den letzten 10 Jahren war, sondern was jetzt gerade passiert. Und man muss auch sagen, da hat er auch so einen kleinen Seitenhieb gebracht zu Hoffenheim. Und wegen seine Mitspieler hätten ihn ja zur Nationalmannschaft gebracht, weil er so viel zu tun bekommt.
Großartig. Ja, das ist wirklich großartig.
Ja, aber das zeigt es ja auch wieder, wenn man da wieder reinguckt. Er hat in seiner Karriere 6 Champions-League-Spiele gemacht und auch nur 25 Europa-League-Spiele. Also so viele internationale Erfahrungen auf Vereinsniveau hat er ja gar nicht gesammelt. Ich meine, da lacht sich Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen, die lachen sich über diese Zahlen tot.
Ja, und die Frage ist, lachen sich auch die gegnerischen Stürmer bei einer WM in einem möglichen Viertel-Halbfinale darüber kaputt und haben nicht den nötigen Respekt? Hat Oliver Baumann nicht die nötige Wirkung auf einen Messi, auf einen Ronaldo, auf einen Morata, wenn die dann da halt auf den zulaufen und denken, ja, ist halt der Olli Baumann, soll der mal rauskommen, gucken wir mal.
Definitiv denke ich, dass Neuer und ter Stegen eine andere Wirkung haben, weil sie schon mehr auf internationaler Bühne geleistet haben. Aber solch eine Wirkung kann man sich auch innerhalb eines Turnieres erarbeiten. Und da bin ich halt bei dem Punkt, was ich ihm zutraue. Denn in der Gruppenphase, wie du auch schon dir deine Wunschkonstellation niedergelegt hast hier, ne, dann hättest du halt einen richtig starken Gegner, hast noch zwei, die zwar sich qualifiziert haben, aber die man eigentlich schlagen muss, um über die Gruppenphase hinauszukommen. Das heißt, auch in diesen Spielen kannst du dir schon Respekt aufbauen, bevor es überhaupt zur Knockout-Stage geht. Und das könnte dann halt der Vorteil sein. Und du hättest jetzt auch noch, wenn dann festgelegt wird, dass er vielleicht die Nummer 1 ist, hätte er ja auch noch die Vorbereitungsspieler und Ähnlichem. Und in der Mannschaft hat er sich, glaube ich, schon den Respekt erarbeitet. Also ich glaube,
das hat er auch im Interview gesagt, ne? Dass er gesagt hat, er hat sich auch als Ersatzmann oder als teilweise dritter Mann auch eine gewisse Stellung erarbeitet innerhalb der Nationalmannschaft. Dann natürlich unter seinem Ex-Torwarttrainer Kronenberg, dann unter Julian Nagelsmann, den er aus Hoffenheim kennt. Also hat er auch irgendwann immer mehr Unterstützer, sagt, ich musste mir jetzt trotzdem erarbeiten, aber ich hatte Unterstützung im Team, vom Trainerteam. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe mir eine gewisse Standing-Arbeit, ohne jemals ein Spiel gemacht zu haben. Und jetzt macht er die Spiele. Diese Entwicklungsschritte hat er ja schon gemacht innerhalb der Mannschaft.
Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, um gute Leistung zu bringen bei einer Weltmeisterschaft, ist Demut. Und die hat er. Also wer sich jahrelang so in den Dienst einer Mannschaft stellen konnte, wird das halt bei einem Turnier schätzungsweise auch abrufen können.
Und dass man da nicht vergessen darf, er ist ja jemand, der Demut und Ehrgeiz sehr gut verbindet. Also Ehrgeiz mit sich selbst, immer der beste Olli Baumann im Tor zu sein, den es nur geben kann, der mit jedem Jahr Erfahrung sammelt, aber mit jedem Jahr auch irgendwie, er sagt, er fühlt sich wie 28, 29, auch physisch und mental ja sowieso. Eine mentale Stärke brauchst du, wenn du immer mal hinten dran bist. Gleichzeitig aber innerhalb der Vereinsspiele immer wieder gefordert bist, dann brauchst du auch mentale Stärke, aber er verbindet so diese Elemente Demut und Ehrgeiz sehr gut, finde ich. Also dieses dranbleiben, gleichzeitig nicht jetzt, der stellt sich auch nicht hin und sagt, ich muss jetzt die 1 sein. Er sagt, als Stürmer würde ich es vielleicht machen, vielleicht würde ich da mehr Druck machen, auch innerhalb der Nationalmannschaft, aber hier nicht. Und ich glaube, das ist eine echt sehr, sehr gesunde Mischung aus allen Dingen, die man so mitbringen muss auf der Position.
Schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Wir können ja abschließend sagen, egal was passiert, sind wir vermutlich doch recht gut aufgestellt auf der Torhüterposition. Zumindest, wenn man die beiden Optionen sieht. Wenn jetzt sich Olli Baumann auch noch verletzt und Marc-André ter Stegen nicht zurückkommt, dann können wir die Frage nochmal neu stellen. Aber das ist dann ein Thema für einen anderen Podcast. Erstmal können wir dann hoffentlich...
dabei.
Bitte, ja?
Keine Weltklasse. Immer noch keine absolute Weltklasse. Er konnte sie auf ganz höchstem Niveau noch nicht nachweisen, aber selbst mit dieser Option, die gehobene Klasse ist, die irgendwo sehr, sehr gute Torhüterqualität ist, könnte sagen wir halt mal ausreichen.
Internationale Klasse. Keine Weltklasse, aber ja. Internationale Klasse.
Ja, auch so weit würde ich vielleicht maximal gehen. Genau. Dann sind wir auf jeden Fall, auch in der Zukunft werden wir dann sehen, wer dann letztlich die sind. Die Nachkommen haben wir ja schon besprochen. Um absolute Weltklasse und outstanding zu werden, vielleicht fehlt dann noch der eine oder andere Step bei ihm, aber vielleicht kommt dann noch was nach.
Ich wollte nur abschließend sagen, ich hoffe, wir können dann dem Olli Baumann am Wochenende gratulieren mit seinem 500. Einsatz, denn es gibt nur 3 Spieler, die noch aktiv sind, die es in die 500 Bundesligaspiele geschafft haben.
Manuel Neuer?
Mm-hmm. Einer ist nicht mehr in Deutschland aktiv. Er ist nach Kanada gegangen.
Also Thomas Müller, klar.
Genau. Und dann halt der Olli Baumann. Ansonsten wären dann alles ehemalige. Und das ist ja schon eine große Leistung.
Ja, 602 Charlie Körbel sind zu toppen.
Da muss er noch ein bisschen.
Der Bundesliga.
So, Hot Takes. Haben beide einen Punkt gemacht. Der Wahnsinn. Länderspielpause.
Ja, kürzen wir ab. Uedra Ogo hat eben gesagt, Debüt und Tor. Du hattest quasi einen doppelten Volltreffer für einen Punkt. Hattest du gesagt, ich hätte noch nicht mal das Debüt, vor allem nach dem Luxemburg-Spiel, nicht gedacht. Ja, Länderspielpause bringen Punkte, aber ich führe weiterhin, weil ich ja gesagt habe, und auch ich habe eher aufs Luxemburg-Spiel gesetzt, dachte, vielleicht gewinnen sie da 4-5-0, über 7 Tore, jetzt waren es am Ende 8, in 2 Spielen ohne Gegentor. Freuen wir uns, jetzt sind keine Länderspielpause, wo machen wir jetzt unsere Punkte, Almut?
Das weiß ich nicht, das habe ich mich auch gefragt, aber ich setze darauf, dass jemand, der ja vielleicht auf mehr Einsatzzeit gehofft hatte bei der Nationalmannschaft, jetzt einfach dem Nagelsmann zeigen will, das, was er kann auf seiner Position. Ich sage, Johnny Burkhardt macht am Wochenende Minimum 3 Buden in Köln.
3 Tore in Köln? Ja. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn.
Es muss doch ein Hot-Take sein hier.
Ja, ja, aber Dreierpack in Köln, oh Gott.
Zieh mal auf das Niveau nach, ich bin gespannt.
Naja, das werde ich nicht schaffen. Ich habe mir mal so ein bisschen die Bayern gegen Freiburg ausgesucht und sag, die Bayern werden wieder nicht gewinnen. Und Freiburg wird mindestens 2 Tore nach Standardsituation erzielen.
Ja.
Kein Sieg der Bayern und mindestens 2 Standardtore der Freiburger. Elfmeter zählen dazu, sag ich jetzt einfach mal.
Ja, ja, du mit deinen Standardtoren. Du hast oft Hot Takes mit Standardtoren. Aber das ist in Ordnung.
Gefällt mir.
Gut, also, dann verfolgen wir das. War heute mal eine lange Folge, aber die WM-Quali ist ja auch einfach sehr umfassend.
Oh ja, es dürfen 48 Mannschaften mitmachen. Das sind schon mal 1 Minute länger pro Mannschaft, die mehr mitmachen darf.
Gute
Hat
Woche
Spaß
euch
gemacht.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.